Ich hoffe, dass es euch heute Morgen so geht wie mir. Ich habe heute gedacht, es ist wirklich ein Privileg, am Sonntagmorgen Gottesdienst feiern zu dürfen. Es ist ein Privileg, dass wir uns hier versammeln dürfen, singen können miteinander, Gott anbeten und darauf vertrauen dürfen, dass er uns berührt, verwandelt, dass wir verändert nach Hause gehen. Und das ohne Verfolgung, in Freiheit und Freude. Es ist ein Privileg. Ich habe andere Christen kennengelernt, die sagen, ihr habt so ein Riesenprivileg. Ihr könnt euch versammeln in Freiheit. Singen, beten, den Tag miteinander verbringen. Wir werden verfolgt. Das werden wir heute auch noch sehen, dass solche Dinge eben geschehen und geschehen sind. Aber es ist ein Privileg und dafür können wir dankbar sein, dass das so ist. Inspiriert werden vom Gott der Liebe, um unser Leben dann auch zu gestalten. Wir befinden uns im Kirchenjahr so zwischen Kreuzigung, Grablegung, Auferstehung und dann kommt die Himmelfahrt Christi, dass er endgültig seine Macht antritt, zu Rechten des Vaters sich setzt, so wie die biblischen Texte sagen, das sind alles Bilder. Und wir sind jetzt in der Zeit, in der der Auferstandene Menschen begegnet ist, bevor er in die Sphäre Gottes gegangen ist. Der Himmel ist nicht ein anderer Ort, sondern eine andere Sphäre. Deshalb kann Jesus auch sagen, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und er ist hier heute Morgen. Er ist nicht weggegangen, sondern er ist in einer anderen Sphäre, die unseren Augen noch verborgen ist. Und in dieser Zeit ist er immer wieder seinen Jüngern, dem engeren Kreis und anderen begegnet, um ihnen zu sagen, hallo Leute, ich lebe. All das, was ich gelehrt habe und getan habe, das ist Wirklichkeit und Wahrheit und wirkmächtig. Das kommt zum Tragen. Glaubt mir, vertraut mir. Und das beweist er durch seine Auferstehung. Und in so eine Geschichte tauchen wir heute ein. Es ist ein spektakuläres Gespräch, wenn nicht sogar das spektakulärste Gespräch im Neuen Testament überhaupt oder in der ganzen Bibel überhaupt. Um es zu verstehen, tauchen wir kurz in die Vorgeschichte ein. Es ist ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Petrus war einer, der ganz nahe bei Jesus war, mit ihm unterwegs war, der ganz intensive Erlebnisse mit ihm machen durfte. Und nach der Fußwaschung, Abendmahl, kündigt Jesus an, dass er weggehen wird, dass er sterben wird. Und Petrus sagt zu ihm, wenn alle dich verlassen, Herr, wenn alle dich verlassen, alle anderen, ich sicher nicht. Denn ich bin Petrus, der Fels. Ich bin bereit, mit dir zu sterben. Nee. Krasse Aussage, ich bin bereit, mit dir zu sterben. Wenn alle weggehen, all die anderen 11 und die anderen, die dich erlebt haben, ich sicher nicht. Und dann kommt die Antwort von Jesus und die ist ziemlich heftig. Und er sagt zu ihm, Petrus, ich sag dir was. Und viele kennen das, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Petrus, der meint, er steht, Jesus sagt, du wirst mich verleugnen, verraten, verkaufen. Du wirst davonrennen und mich in der schwersten Stunde des Lebens alleine lassen. Petrus, so sieht's aus. Und wir wissen, es kam so. Jesus wurde verhaftet. Petrus wurde 3-mal angesprochen. Du bist doch auch einer von denen, die mit Jesus unterwegs waren. Gib's zu. Und dann sagt Petrus, verflucht sei ich, wenn ich den kenne. So verleugnet er ihn, so lehnt er ihn ab, schärfer geht's nicht. 3-mal und dann kräht der Hahn und Petrus weint bitter, ist enttäuscht über sich. So enttäuscht über sich. Ich bin so eine Pfeife, so eine Gurke, so eine Flasche, so ein Schattenparker. So ein Angsthase, so ein Beckenrandschwimmer, das bin ich. Das bin ich. Und er ist enttäuscht. Und jetzt wird Jesus auferweckt und er begegnet seinen Jüngern. Und jetzt kommt es zur ersten, intensiveren Begegnung mit Petrus. Sie begegnen sich, diese zwei. Jesus, Petrus, der Verleugner, Jesus, der Mann der Schmerzen, der in die schmerzreichste Zeit ging, in die Kreuzigung. Und so stehen sie sich gegenüber, das muss man sich vorstellen, mit dieser Vorgeschichte. So stehen sie sich gegenüber, blicken sich in die Augen, so wie ich dem Johannes jetzt in die Augen blicke. Der eine, der den anderen enttäuscht hat, bitter enttäuscht hat. So stehen sie gegenüber. Und die Frage ist, was wird Jesus jetzt zu Petrus sagen? Was wird er ihm sagen? Das ist eine spannende Frage. Was wird er ihm sagen? Sie haben miteinander gegessen. Und dann lesen wir im Johannesevangelium, nachdem sie miteinander gegessen hatte, sagte Jesus zu Petrus. Er spricht ihn an und er sagt: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als die anderen mich lieben? Und Petrus antwortet ihm: Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann sagt Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Und ein zweites Mal sagt Jesus zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortet wieder: Ja, Herr, du weißt, und du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagt zu ihm: Leite meine Schafe. Ein drittes Mal fragt Jesus und sagt: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und darüber wird Petrus traurig, weil er ihn ein drittes Mal gefragt hat. Er sagt zu ihm: Herr, und du weißt alles, und du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagte zu ihm: Sorge für meine Schafe. Eine verrückte Begegnung. Ich finde das krass. Der, der ihn verleugnet hat, verraten hat, begegnet dem, den er verleugnet hat. Und hier findet eine neue Begegnung statt. Eine neue Begegnung, die anders ist als die vorher. Sie sind sich vorher anders begegnet als jetzt. Und Petrus erfährt in diesem kurzen Dialog, dass Jesus der ist, von dem im Johannesevangelium gesagt wird: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und das hat Petrus hier erfahren, erlebt. Jesus macht nicht Riesenworte. Indem er ihm begegnet und was er ihn fragt und was er ihm sagt, erlebt Petrus die Wirklichkeit. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Es wird zur Erfahrung, zur Heilung. Und das Geniale hier ist, es gibt keine endlosen Gespräche. Und Jesus sagt nicht: Petrus, wir sollten nochmals ein analytisches Gespräch führen und noch eins und noch eins und noch deine Vergangenheit anschauen, wie es mit deinen Eltern war und mit deinen Großeltern und ob du vielleicht irgendeine Heilung brauchst von den Vorvätern. Sondern er begegnet ihm einfach und er fragt: Simon, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ich finde das faszinierend. In diesem Gespräch findet Heilung, Erneuerung und Verwandlung statt. Ohne große Gespräche und Geschichten. Und diese schlichte und einfache und doch spektakuläre Geschichte kann deine und meine Geschichte werden. Die kann zur Realität, zur Wahrheit, zur Wirklichkeit in unserem Leben werden. Diese Geschichte war in schwierigen Phasen meines Lebens mir der größte Trost, wo ich nicht sicher wusste, kann ich vor Gott bestehen? Hat dieser Gott mir vergeben? Denn ich bin ja kein harmloser, schuldloser Mensch. Und ich habe gedacht, wenn Jesus diesem Petrus, der ihn so verleugnet hat und so enttäuscht hat, vergibt, darf ich sicher sein, dass er auch mir vergibt. Das gibt Gewissheit. Er vergibt auch mir. Da steckt enorm viel drin. Die Versöhnung mit meinen Eltern nach vielen Jahren Kampf und Streit und Loslösung und was halt dazugehört, lief in dieser Art ab. Ich habe sie erinnert, als ich über diese Predigt nachdachte. Ich war für meine Eltern nicht nur der liebe Thomas, der brave Bub, der immer gehorcht und tut, was der Vater und die Mutter sagen. Man kann sich das denken. Ich bin nicht christlich sozialisiert aufgewachsen. Vater und Mutter Ehren war eher Fremdwort und wenn, dann auf Kriegsfuß. Und ich habe während meines Theologiestudiums im ersten Semester eine Ausarbeitung geschrieben, wenn mir es der Heilige Geist aufs Herz gelegt hat, du sollst Vater und Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir geben wird. Zittrig, ängstlich habe ich mich dran gemacht, das ausgearbeitet und das Ergebnis war, ich mache es kurz, dass ich meinen Eltern einen Brief geschrieben habe. Und in dem Brief stand wechselweise drin, lieber Papa, lieber Vater, Papa haben wir nicht gesagt, er war der Vater. Ich habe dir damals immer wieder regelmäßig Geld aus dem Geldbeutel geholt. Den Nachsatz, denn wir bekamen ja kein Taschengeld, habe ich weggelassen. Liebe Mutter, damals habe ich dich belogen, als ich den Hund erschwindelt habe. Ich wollte unbedingt einen Hund und das habe ich geschickt hingedreht. Und viele, viele solcher Geschichten. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Mein Vater steht im Hof und ich denke, oh Mann, jetzt kommt das Donnerwetter, der hat eine laute Stimme. Und er wird mir sagen, so einen verruchten Sohn wie dich und sowas, und wenn ich das gewusst hätte. Und dann sagt er ganz einfach zu mir, Thomas, du hast uns einen Brief geschickt. Und ich habe gesagt, ja. Dann kommt meine Mutter und sagt, Thomas, du hast uns einen Brief geschickt. Und ich habe gesagt, ja, ich habe euch einen Brief geschickt. Und dann sagt meine Mutter, weißt du, was wir getan haben mit dem Brief? Keine Ahnung. Wir sind auf die Eckbank gesessen, wir haben ihn gelesen und dann haben wir geweint. Wir haben intensiv geweint. Und dann haben wir drei geweint, mein Vater, meine Mutter und ich, und das war's. Und ab dort war das Eis wie geschmolzen. Und es war für mich so eine tolle Erfahrung zu sagen, wenn ich mich auf Gott einlasse, da findet Versöhnung statt. Mit meinen Eltern über meine Vergangenheit und wieso ich Geld geklaut habe und wieso ich so und das und jenes und am Sonntag, wenn sie im Gottesdienst war, mit dem Traktor im Wald rumgefahren bin und war einfach durch. Und das geschieht hier Heilung. In einem Moment geschieht hier Heilung. Leider, und das muss ich sagen, reden wir nicht mehr über Schuld und Versagen, über Scheitern und Sünde. Das ist kein Thema mehr. Das ist schade. Denn Gott will uns das nicht aufs Brot schmieren und sagen, du hundsmiserabler Typ, sondern will uns vergeben. Er will uns neu machen und freisetzen. Das will er. Und deshalb müssen diese Dinge auf den Tisch. Jesus spricht hier die Schuld des Petrus indirekt, aber sehr deutlich an. Sehr deutlich. Nicht schwamm drüber. Er spricht sie sehr deutlich an. Dreimal fragt er ihn. Und Petrus wird traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte, weil er wusste, dreimal habe ich ihn verleugnet. Dreimal. Jetzt ist Jesus bei mir am wunden Punkt angelangt. Und das wusste er genau. hat es indirekt, aber klar angesprochen. Kein Donnerwetter, aber klar. Es gibt unterschiedliche Wege, der Schuld umzugehen. Wir können eine Ohrenbeichte ablegen. Hier am Kreuz gibt es immer wieder Menschen, die kommen zu mir und sagen, Thomas, ich möchte eine Beichte ablegen. Ich möchte meine Schuld bekennen vor dir. Und ich wünsche mir, dass du mir im Namen Jesu, nicht in meinem Namen, im Namen Jesu, die Vergebung zusprichst. Und jedem, dem ich die Beichte abnehme, sage ich, wir gehen uns ans Kreuz. Das ist der Ort, wo man Schuld bekennt, weil Jesus hat für uns bezahlt. Und die kommen mit einem Rucksack und gehen mit leichtem Marschgepäck nach Hause. Man kann einen Beichtbrief schreiben. Das werden wir im Entdeckerkurs machen nächste Woche. Man kann mit jemandem reden. Mich hat ein Freund beauftragt, dass ich ihm immer wieder die einfache Frage stelle, wie jetzt dem Christian, sage, Christian, alles gut? Und wenn der Christian sagt ja, dann weiß ich, er meint das mit dem einen speziellen Punkt, wo er immer wieder schuldig wird. Und er sagt, ich muss mich verantwortlich erklären. Und wenn ich sage nein, dann ist eine Beichte dran. So kann man sich an dem Punkt steuern. Aber bitte schweigt über eure Schuld nicht, nehmt sie nicht in euch hinein und tragt sie mit euch herum. Denn das ist wie ein virenverseuchter PC. Und die Viren, die treiben ihr Unwesen auf eurem PC. Sei denn, man hat ein iMac, das sind keine Viren, der ist immer so. Aber Sünde, unbereinigt, unvergeben, sind wie Viren in uns drin. Jesus geht hier dorthin, wo der Schmerz ist. In die Vergangenheit und in die Selbsttäuschung des Petrus. Er sagt, Petrus, du bist ein feiner Kerl und du bist mutig, aber du hast eine Schwäche. Und die Schwäche ist, dass du das Maul oft zu voll nimmst. Und dass du es dann nicht durchhältst. Und da geht er hin an diesen Schwachpunkt. Auf seine Art und Weise, er nimmt ihn auf die Seite und er fragt ihn, liebst du mich? Die zentrale Frage, liebst du mich? Die Worte variieren leicht, aber ich glaube, das ist nicht entscheidend. Er redet am Anfang von der selbstlosen Liebe und später auch von der Freundschaftsliebe. Aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Ich denke, dass wir dem oft widerstehen, wie wenn wir Zahnschmerzen haben, und da rede ich aus Erfahrung. Und ich weigere mich, zum Zahnarzt zu gehen, weil ich so ungern zum Zahnarzt gehe. Aber dann, wenn es nicht mehr anders geht, und der Schmerz groß ist und die Tabletten nicht mehr wirken, dann geht man endlich zum Zahnarzt. Und die Zahnärzte sagen mir immer dasselbe. Vorher wäre besser. Voruntersuchung wäre alles immer besser. Und manchmal denke ich, wir machen es mit der Schuld und Sünde so. Dann, wenn wir am Ende sind, nicht mehr können, dann bekennen wir vielleicht irgendwann unsere Schuld. Statt ein bereinigtes Leben, wie bei der Zahnvorsorge zu führen, warten wir, bis der Zahn eitert, die Sünde ihr Unwesen treibt. Entscheidend ist, dass die Frage gestellt und beantwortet wird. Und es ist eine Beziehungsfrage. Es ist wie wenn Jesus zu mir sagt, Thomas, liebst du mich? Liebst du mich? Spannend ist ja in dieser Geschichte, Petrus bekennt seine Liebe. Er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus antwortet nicht, na, dann ist ja wieder alles gut. Er geht ja nicht zu ihm und sagt, liebst du mich? Und er sagt, ja. Und dann sagt Jesus zu Petrus, alles wieder in Ordnung. Alter Johannes, alter Petrus, ist ja wieder bereinigt. Okay, Schwamm drüber, alles gut. Das geschieht ja in dieser Geschichte nicht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Er klopft ihm nicht auf die Schulter. Nein, er sagt, weide meine Lämmer. Liebst du mich? Der sagt, ja. Und Jesus sagt, weide meine Lämmer. Er gibt ihm einen Befehl. Verrückt, oder? Er sagt nicht, dann ist ja alles gut. Violetta, alles wieder in Ordnung. Sondern er sagt, weide meine Lämmer. Weide meine Lämmer. Und das ist extrem bemerkenswert in diesem Gespräch. Jesus gibt Petrus durch die Vergebung einen neuen Auftrag und bringt so seine Vergebung zum Ausdruck. Versteht ihr, was ich sagen will? Er gibt ihm einen neuen Auftrag und sagt somit, ich habe dir vergeben. Wenn mir jemand von euch, was ich gern mal fahren würde, einen Porsche fahren würde, so einen Sonntag, so alle Schweizer überholen auf der Autobahn zwischen Singen und Herrenberg. Und ich würde abends heimkommen und sagen, du Christian, irgendwie dumm gelaufen. Der Porsche ist beim Seliger gelandet in Stockach. 2 Wochen später käme der Christian und sagt, schau dir den neuen Porsche an. Hier, nimm den Schlüssel und jetzt fahr mal anständig eine Runde. Dann wäre hundertprozentig klar, er hat mir vergeben, dass ich den ersten geschrottet habe. Und er traut mir zu, dass ich es besser mache. Ohne viele Worte. Und das geschieht hier. Indem er sagt, weide meine Lämmer, sagt er, dir ist vergeben und jetzt pack's an. Er sagt nicht, schön, ich habe dir vergeben und jetzt ruh dich aus auf dieser Vergebung und döse vor dich hin, bis ich wiederkomme, sondern er gibt ihm einen Auftrag. Es wird Zeit, sagt der Petrus, dass du der Hirte wirst, wie ich dich gedacht habe. Es geht mehr als um eine Bestätigung des ersten Hirtendienstes und des Einsetzens, sondern er bekommt Anteil und Jesus teilt seinen Dienst mit Petrus. Und Petrus wird mit seiner Wunde ein guter Hirte. Nicht trotz dieser Lebenswunde wird er ein guter Hirte, sondern genau deshalb wird er ein barmherziger Hirte. Weil er selber weiß, wie es sich anfühlt, zu versagen. Hätte er das nicht erlebt, das Großmaul, dann hätte er gesagt, Leute, nur so glauben wie ich, nur so handeln wie ich und ihr kriegt es hin wie ich. Aber so ist er gedemütigt worden. Zu seinem Wohl und zum Wohl der Herde, die er später geweidet hat. Nicht trotz unserer Lebenswunden kommen wir in unsere Berufung, sondern genau deshalb. Und genau deshalb werden wir dann diese Menschen, die Gott gebrauchen kann. Ich erinnere mich an ein Seelsorgegespräch am Anfang meines Dienstes mit dem Jesuitenpater. Vergesst das nie. Und das war so ein tolles Gespräch, denn es ging nur 20 Minuten. Keine 100 Stunden Seelsorge. Und er hat zu mir gesagt, ich habe so ein Problem gehabt, vor allen Dingen im Kopf. Kopf, meine Gedanken, die gerieten immer wieder außer Kontrolle. Und er sagte zu mir, Thomas, Gott wird dich heilen. Der heilt dich. Aber wann, wissen wir noch nicht, aber er heilt dich. Und ich glaube, er wird dich heilen, wenn die Schleifspuren tief genug sind. Denn ich schätze dich so ein, ich kenne dich nicht, aber ich schätze dich so ein, dass du der bist, wenn Gott dir sie heute Abend wegnimmt, diese elenden Gedanken, dann wirst du morgen deine Brüder und Schwestern quälen und sagen, wenn ihr nur richtig glauben würdet, wie ich handeln würde, dann würdet ihr auch so leben können wie ich. Und wenn die Schleifspuren tief sind und du Barmherzigkeit erlangt hast, dann wird Gott dich befreien. Und dann wirst du ein barmherziger Mensch werden mit deinen Brüdern und Schwestern. Ich habe es damals nicht wirklich verstanden, aber es kam so. Ich habe Befreiung erlebt von diesen düsteren Gedanken. Aber die Schleifspuren bleiben. Thomas, erheb dich nicht über die anderen. Sei barmherzig. Bleib barmherzig. Denn du kennst deine Geschichte. Und du weißt, wer du wärst ohne diesen Jesus. Also nicht trotz, sondern genau deshalb kann Petrus ein guter Hirte werden. An der Sendung kommt keiner vorbei, keiner von uns und keiner, der sich Christ nennt. Jesus sagt zu allen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich sage nachher noch 2, 3 Dinge dazu. In dieser Geschichte ist das Geheimnis des gesamten Dienstes präsentiert von Ehrenamtlichen, von Vollzeitlern, so wie ich einer bin, von Ordinierten, von treuen Betern, von Menschen im Frühgebet, von Menschen, die sich um andere kümmern, am Arbeitsplatz Versöhnung schaffen. Hier ist das Geheimnis des Dienstes. Hier drin steckt es, nämlich die Liebe zu Jesus. Das ist die Basis unseres Dienstes. Das ist die Basis für alles, was wir tun sollten. Die Liebe zu Jesus. Das ist die zentrale Frage. Wenn ich heute hier predige, wieso predige ich? Weil ich Jesus liebe? Oder weil ich euch den Kopf waschen will? Weil ich Jesus liebe? Oder weil ich eine Profilierungsneurose habe? Warum tue ich, was ich tue? Denn wenn ich es tue aus eigenen Motiven und nicht das zurückkommt, was ich mir wünsche, bin ich bitter enttäuscht. Aber wenn ich Jesus liebe, sage aus Liebe zu Jesus, tue ich das. Kann kommen, was will. Diesen Jesus werde ich weiter lieben und er liebt mich. Ein entscheidender Punkt für alles, was wir tun im Reich Gottes, und die Basis ist die Liebe zu Jesus. Liebe ich Jesus. Und wenn die Liebe fehlt, dann wird es ungesund. Dann überrennen wir die Leute mit unseren Ideen und Gedanken, was mir leider auch manchmal geschieht, dass der Gaul mit mir durchgeht. Was hat mit Leidenschaft zu tun? Aber die Basis muss immer die Liebe zu Jesus bleiben. Die Liebe zu Jesus. Und ich glaube, in jedem von uns, wenn wir das betrachten, was Jesus für uns getan hat und wie er seine Liebe bewiesen hat, wenn wir das auf uns wirken lassen, dann liebt jeder tief in sich diesen Jesus irgendwie. Jeder liebt ihn irgendwie und sagt, Jesus, du bist es wert, dass ich dich liebe. Das heißt, dass ich mich dir hingebe, dass du mein Herr sein darfst, dass ich dir nachfolge, dass ich tue, was du sagst. Denn Jesus lieben heißt eben auch, ihm gehorsam zu sein. Auch wenn diese Liebe schon oft enttäuscht, wenn wir diese Liebe enttäuscht haben, Jesus enttäuscht haben, dann will er die Wunden der Vergangenheit heilen. Er will sie vergeben, er will sie heilen und er will uns in einen neuen Dienst einsetzen. Das will er. Vergeben, heilen, in einen neuen Dienst einsetzen. Und dann können wir als Priester in seinem Königreich dienen. Und der Dienst des Priesters ist ein zweifacher. Der Christian darf mal aufstehen. Der Dienst des Priesters ist ein zweifacher. Ich stehe vor Christian als Vertreter Gottes und ich sage, Christian, lass dich auf diesen Gott ein. Lass dir vergeben von Jesus. Lass dich verwandeln von ihm. Lass dich neu machen, dass du ein Mensch wirst, wie Gott dich gedacht hat. Ein Mensch, der Versöhnung lebt, empfängt. Lass dich versöhnen mit Gott und mit deinen Mitmenschen. Der Priesterdienst ist ein zweifacher. Man steht vor den Menschen als Vertreter Gottes. Danke. Und auf der anderen Seite steht man als Vertreter der Menschen vor Gott und bittet und sagt, Jesus, segne den Christian. Schenk ihm Frieden in seinem Leben. Schenk ihm Vergebung. Und lass das Werk deines Heiligen Geistes in ihm Gestalt annehmen und. Das ist ein zweifacher Dienst. Vor Gott stehen als Vertreter der Menschen und vor den Menschen stehen als Vertreter Gottes. Das muss ich natürlich, wenn ich an der Arbeitsstelle bin, nicht so machen und sagen, ich stehe jetzt als Vertreter Gottes vor dir und sage dir. Aber in meinem Herzen trage ich das. Die Liebe, die Vergebung. Den Wunsch Gottes auf Heilung, auf Erneuerung. Und diese Sehnsucht, muss ich hier sagen, trage ich ganz tief in mir. Und es tut mir oft weh, muss ich auch so sagen, wenn Christen sich nicht erneuern lassen, wenn sie sich nicht auf diesen Prozess einlassen, wenn sie weigern, Schuld einzugestehen, wenn sie sich weigern, neu zu werden, wenn sie sich weigern, den Heiligen Geist, der ja das bewirkt, wirken zu lassen und nach 20 Jahren Christsein immer noch die gleichen, verknöcherten, harten Gestalten sind. Das finde ich so schade. wenn Gott sein Werk nicht an uns tun kann. So wie er diesen Petrus berührt hat und er ist ein neuer geworden, ein neuer Mensch. Dazu sind wir berufen, haben wir gesungen. Dazu sind wir berufen. An unserer Arbeitsstelle, in unserer Nachbarschaft, in der Gemeinde zu dienen, in der Welt zu dienen. Und wenn es nur im Kleinen ist, das gute Wort, das wir im Namen Jesu aussprechen. Schön, dass du heute hier bist. Motiviert von der Liebe Jesu. Das Leben wird völlig anders nach so einer Begegnung. Völlig anders. Die Frage ist nur, ob wir diesen Jesus an uns heranlassen, dass er sagen kann, Thomas, aber an dem Punkt bist du gegenüber deiner Töchter immer noch hartherzig. Und an dem Punkt trägst du deinem Nachbarn noch etwas nach. Und an dem Punkt bist du immer noch neidisch auf die Porsche-Fahrer. Und dann kann ich sagen, Jesus, vergib mir. Jesus sagt, Thomas, liebst du mich? Mehr als den Porsche? Und dann sagt er, lebe deine Berufung, ein geliebter Mensch Gottes zu sein, und lebe deinen Auftrag, den ich dir gegeben habe. Lebe das. Das ist die Antwort. Und damit sagt er mir, ich vergebe dir und jetzt lebe, was ich dir aufgetragen habe. Wir waren dieses Jahr eine Woche auf Spiekeroog, meine Frau und ich. Und auf, wenn ich Urlaub habe, mache ich nicht Urlaub vom Bibellesen und diesen Dingen. Das macht man nicht. Wenn man Urlaub hat, hat man ja Zeit für diese Dinge. Ich bin morgens aufgestanden um 5:30 und habe mich dann ans Fenster gesetzt im Morgengrauen und dann habe ich Bibel gelesen. Und in meinem Bibelleseplan war die Auferweckung des Lazarus dran. Lazarus, wie er krank wurde, wie er gestorben ist, wie er begraben wurde, wie Jesus ihm begegnet. Und dann die Auferweckung. Und das war im Bibelleseplan in 4 Tage eingeteilt. Ich bin schier verrückt geworden. Ich habe gedacht, ich muss weiterlesen. Das halte ich ja nicht aus, dass der Tod ist, ein Tag. Da wird man ja verrückt. Und dann habe ich die erste Geschichte gelesen, die zweite und im dritten Sinneinheit habe ich dann morgens gelesen, und es heißt, dass Jesus zum Grab ging von Lazarus und dann steht dort und Jesus weinte. Ich lies das und ich bleibe an diesem Satz hängen. Jesus weinte. Ein Jesus, der mir auf einmal so nahe kam, in meinem Sessel, ganz nahe bei mir saß. Und ich habe gedacht, mit all dem Leid, er leidet mit, er weint mit mir. Und dann kam der nächste Gedanke. Jesus sagt ja, wer mich sieht, sieht den Vater. Und dann kam der Gedanke, ein Gott, der neben mir sitzt und weint, das ist ja echt verrückt. So nahe ist mir Gott. So nahe. Und dann kam die Phase, es wurde hell, ich habe rausgeschaut und dann kam der klare Befehl, Thomas, schreib jetzt endlich diesem Mann diese E-Mail, die du dir schon lange vorgenommen hast zu schreiben. Ich habe es dir schon lange gesagt, dass du sie schreiben sollst. Der braucht unbedingt diese Mail, unbedingt, tu's. Den habe ich kennengelernt auf einer Hochzeit. Wir sind ins Gespräch gekommen, er sagt zu mir, mit Glauben habe ich nicht viel am Hut, aber was sie gesagt haben, war wirklich sinnvoll an dieser Hochzeit. Und ich habe genau das erlebt. Jesus ist mir nahe. Er berührt mein Herz und dann sagt er, aber jetzt komm in die Gänge, du. Lunger nicht nur in der Gegend rum hier. Komm in die Gänge. Ich habe die Mail geschrieben, war eine bewegende Sache. Dann am anderen Tag habe ich gelesen, wenn du Glauben hast, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ist ja verrückt. Ein Tag Jesus, der weint, einen anderen Tag die Herrlichkeit Gottes sehen. Du wirst die Herrlichkeit sehen, wenn du tust, was ich dir sage. Du wirst dich wundern. Und dann wurde mir bewusst, die Herrlichkeit Gottes, ist ja sein Charakter, sein Wesen, zeigt sich schon darin, dass er mit mir weint. Und es zeigt sich darin, dass er Lazarus von den Toten auferweckt. Herrlichkeit Gottes ist gewaltig. Wieso erzähle ich das? Wenn wir Jesus lieben sollen, dann müssen wir ihn auch kennen. Deshalb erzähle ich das. Dann müssen wir auch kennen, sonst wird das so eine blauäugig verklärte Kerzenschein, Barolo oder Merlot-Weingeschichte. Man sitzt beim Kerzenlicht, macht sich ein warmes Gefühl, trinkt noch einen Wein und noch einen. Es wird leichter um einen herum. Jesus kennenlernen geht primär durch die Schrift, indem wir sein Wort lesen, eintauchen in die Geschichten und uns erfassen lassen, berühren lassen, begeistert werden, weinen und aufstehen und Gott preisen. Ich lese zurzeit von N.T. Wright, Johannes für heute. N.T. Wright teilt das Johannesevangelium in kurze Sinneinheiten ein und schreibt immer so 2-3 Seiten Erklärungen dazu. Jeden Tag lese ich eine Sinneinheit plus die Erklärungen. Und es gibt mir wieder neuen Überblick. Es gibt Matthäus für heute, Lukas für heute, Johannes für heute, Apostelgeschichte für heute, Römerbrief für heute, Offenbarung für heute. Da macht sich die Mühe, der anglikanische Bischof, das Evangelium neu für heute zu erklären, dass wir berührt werden und fasziniert werden. Dann lege ich euch ans Herz. Ich lasse es nachher hier, könnt ihr es nachschauen. Als ich auf der Insel saß und Jesus mir so nahe kam, habe ich diesen einen Satz gesagt: Jesus, ich liebe dich. Du bist so ein guter Gott. Du bist so ein guter Gott. Ich liebe dich. Morgengrauen und dann wird es langsam hell. Und man sieht die in die Weite aufs Meer. Unwahrscheinlich schöne Momente. Ich komme zum letzten Abschnitt. Jesus lieben kann auch Leiden und Verfolgung bedeuten. Das dürfen wir nicht verschweigen. Jesus lieben kann Leiden und Verfolgung bedeuten. Während ich jetzt darüber rede, werden Menschen deshalb gefoltert und gequält und getötet, weil sie Jesus lieben. Wir haben hier Vertreter von der HMK, Hilfsaktion Märtyrerkirche, die könnten einiges erzählen. Weil Menschen Jesus lieben, werden sie verfolgt, getötet, während wir hier Gottesdienst feiern. Nur weil sie Jesus lieben und weil sie so handeln, wie er es will. Dort gibt es keine privatisierte Frömmigkeit wie bei uns. Man stiehlt sich am Sonntag schnell davon in die Kirche und morgens liest man vielleicht ein bisschen Bibel und das war's, sondern man bekennt sich öffentlich zu Jesus. Das kann Kopf und Kragen kosten. Deshalb sagt Jesus am Schluss: Amen, ich versichere dir. Als du jung warst, hast du deinen Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst. Du wirst Wege gehen, die du eigentlich nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus einst Gott ehren werde. Petrus hat Gott geehrt durch den Märtyrertod. Dann sagte Jesus zu ihm: Komm und folge mir nach. All das, was Petrus getan und erleben durfte, kann man sagen, ging von einer Kraft zur anderen. Apostelgeschichte 3, die Heilung des Gelähmten in der Kraft des Heiligen Geistes. Märtyrertod in der Kraft des Heiligen Geistes. Manchmal war er noch ein bisschen durcheinander, lesen wir, ist ins alte Muster gefallen, aber er war ein neuer Mensch und er wurde ein Hirte, er liebte Jesus und kümmerte sich um die Schafe. Aber zentral war immer die Frage: Liebst du Jesus? Jesus führt uns an unsere Schuld heran, um sie uns zu vergeben, uns zu heilen und uns in unseren Auftrag einzusetzen. Das gehört zusammen. Aber zentral bleibt immer die Frage, liebst du mich? Das ist die zentrale Frage, die er stellt, liebst du mich? Liebst du mich, Thomas? Wenn ich sage, ja, Jesus, ich liebe dich, dann sagt er, nimm deine Berufung an und lebe deinen Auftrag, Pastor und Lehrer dieser Kirche zu sein. Und lebe deine Berufung im Umfeld mit den Menschen, die mich noch nicht kennen. Lebe deinen Priesterdienst und werde zum Segen für diese Menschen. Und alles aus der Liebe zu Jesus motiviert, dass sich diese Liebe ausbreitet. Amen.